sehr, hier zu sein und ich finde es so schön, heute Morgen in die Bibel zu schauen und zu sehen, was Jesus damals getan hat und gemeinsam mit euch rauszufinden, was das für uns heute bedeutet. Und ich freue mich, dass wir das zusammen machen. Also ich darf dich ermutigen, schnapp dir eine Bibel am Rand, wenn du eine dabei hast, in deinem Handy, irgendwo. Gemeinsam lesen wir heute im Lukas-Evangelium, Kapitel 19. Das ist im hinteren Teil deiner Bibel, im Neuen Testament. Und wir machen heute was ich persönlich das Schwierigste finde, was ein Prediger so machen kann. Ich persönlich, ich versuche heute eine Geschichte auszulegen, die super, super viele von euch kennen. Viele von euch von Kindesbeinen an, beinahe auswendig. Die Geschichte von Zachäus. Jetzt werdet ihr euch vielleicht denken, Zachäus im Advent, hat er sich nicht vertan, meint er nicht Zacharias, der stumm wurde und so. Nee, es geht heute wirklich um Zachäus. Und mein Ziel heute Morgen ist es, dass wir diese Geschichte mit einer neuen Facette sehen, aus einem neuen Blickwinkel. Aus dem Blickwinkel von Weihnachten, aus dem Blickwinkel vielleicht des Zachäus, den er hatte dort oben in diesem Maulbeerbaum. Und vielleicht nicht aus dem Blickwinkel, den wir sonst so gern haben in dieser Geschichte, nämlich so als ganz, ganz unbeteiligter Beobachter schweben drüber. Wir schauen uns an, wie Jesus ist, wir schauen uns an, wie die Leute sind, die murren, oh, dieser Zachäus, wir schauen uns an, wie der Zachäus ist, ah, da klettert er in den Baum und so. Nein, ich bitte dich heute Morgen ganz, ganz persönlich mittendrin dabei zu sein. Weihnachten und Zachäus, wie passt das zusammen? Wir werden sehen. Lasst uns starten. Lukas 19, Vers 1. Ich habe auch für alle, die keine Bibel zur Hand haben, auch einen Text mitgebracht. Wir fangen an mit den ersten paar Versen. Da steht, Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Und da machen wir schon Pause. Und ich bete, großer Gott, dass du dich uns zeigst heute Morgen durch diesen Text, durch diesen Zachäus und dass wir sehen, was du mit uns vorhast. Amen. Ich darf euch gleich zu Beginn ein paar Fakten über dieses Jericho mitgeben, weil ich es super eindrücklich finde, um sich in diesen Zachäus reinzuversetzen, wo befindet er sich denn? Es ist Jericho, es liegt am Jordan. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, die Quelle des Elisa, wo Elisa so Salz in so eine Quelle, in so eine schlechte Quelle rein wirft. Von dieser Quelle kommen ganz viele Fehlgeburten und Elisa wirft da Salz rein und dann wird das Wasser gut und die Leute können da trinken. Also wir sind in diesem Jericho, da ist ein Wunder passiert im Alten Testament. Dieses Jericho war am Jordan und man nannte Jericho die Stadt des Wohlgeruchs. Es waren ganz viele Rosengärten da und Balsamwälder. Es war die erste Stadt, in die das Volk Israel nach der Zeit in der Wüste kam. Es war diese erste Stadt und ganz, ganz viele Juden haben mit Jericho verbunden. Es war die Stadt, wo Milch und Honig fließt. Das war in dieser ganzen Wüste, floss da dieser riesige Jordan durch. Es war eine Stadt von Reichtum. Es war eine Handelsstadt. Es war eine Stadt des Segens. Es hatte viele Palmen. Und deswegen, wegen dieser ganzen Bedeutung, hatte es sehr, sehr viele Priester. Aber es war, wie gesagt, auch eine Handelsstadt. Es war an einer Handelsroute. Und dadurch gab es auch sehr, sehr viele Zöllner. Wie auch den Zachäus. Und es war quasi so ein Zusammenspiel aus sehr, sehr frommen und ganz viel römischer Besatzungsmacht, die natürlich ein Interesse hatten, dort auch ihre Macht auszuüben an diesem Handelszentrum. Und Jesus kommt in diese Stadt, kurz davor heilt er den Blinden, der schreit, und dann steht da im Vers davor, das Volk lobt Gott. Noch eine Info, die uns das nochmal geläufiger macht. was waren diese Zöllner, also wie hat das damals funktioniert? Es gab das Römische Reich und das hat gesagt, wir sind jetzt hier, wir sind die Besatzungsmacht und wir brauchen Steuern. Und was haben sie gemacht? Sie haben quasi ein Gebiet verpachtet an einen Zolleinnehmer, gesagt, für diese 5 Jahre Summe X. Und der Zolleinnehmer war dann selber dafür verantwortlich, die Pacht reinzuholen. Und wenn er noch ein bisschen was haben wollte, dann hat er ein bisschen mehr eingeholt und dadurch ging es ihm gut. Was bedeutet das für die Juden damals? Was bedeutet das für den Zachäus, der einer dieser Pächter war, einer dieser Leute, die, er hatte quasi lauter Unterzöllner, die für ihn rumgerannt sind und von diesen Handelsrouten die Händler um ihren Zoll erleichtert haben? Was bedeutet das für den gesellschaftlich? Er war ein Verräter. Ganz, ganz leicht gesagt. Zum einen war er ein Volksverräter, denn er hat mit den Römern zusammengearbeitet, mit der Besatzungsmacht. Er hat sich quasi gegen sein Volk gewandt. Und er war auch ein religiöser Verräter. Er war ein Sünder par excellence. Also er war wirklich das Allerschlimmste für die Juden damals. Denn die Juden in ihrem Verständnis hatten es ganz, ganz tief drin, dem Einzigen, dem ich Geld zahle, ist Gott als Tempelsteuer. Und ganz bestimmt nicht dem Römischen Reich. Und auf dieser Pyramide, ganz oben, saß dieser Zachäus. Und die Leute wussten, wie man mit Zöllnern umzugehen hatte. Man ging auf Abstand. Ich frage mich, was das für diesen Zachäus bedeutet hat. In diesem warmen Jordantal, wo viel passiert. Wie war das, durch die Straßen zu laufen? Abwertung, Beschämung, Verurteilung, Wertlosigkeit, Ausgrenzung. Eigentlich waren die Israeliten seine Leute und nicht die Römer, aber die Israeliten sagten, zu uns gehörst du nicht und die Römer sagten, ja, du bist ja einer von denen. Er stand zwischen den Stühlen. Er war unehrenhaft, er war wertlos. Und das erträgt man vielleicht ein Jahr oder zwei. Aber überlegt euch, was das mit diesem Mann gemacht hat, immer der Außenseiter zu sein. Die einzigen Freunde, die er hatte, waren die, die genauso waren wie er. Ich glaube, Zachäus hatte Scham. Ich glaube, Zachäus war nicht gern unter Leuten, unter nicht seinen Leuten. Ich glaube, er ist schnell durch die Gassen geflitzt beim Einkaufen, zur Arbeit hin, zur Arbeit zurück. Es gibt ganz am Anfang der Bibel diesen sogenannten Sündenfall, wo Adam und Eva sich lossagen von Gott im Paradies. Und da passieren mehrere Dinge. Zum einen passiert Sünde, Schuld, aber in Genesis, also 1. Mose 3, Vers 7 steht, da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Da passierte nicht nur Schuld am Anfang, da passierte auch Scham. Wart ihr schon mal nackt, als ihr es nicht sein wolltet? Irgendwo? Beim Sportunterricht, beim Umziehen danach? Kein angenehmes Gefühl. Und wenn ich mir das transferiere auf diesen Zachäus, wie es ist, beschämt zu wissen, eigentlich das, was Gott von mir erwartet, das, was alle um mich herum erwarten, das liefere ich nicht, das bin ich nicht. Und ich lebe dort. Dann ist es wie so Feigenblätter drüber machen. Dann ziehe ich mich zurück. Dann bedecke ich das, was mir peinlich ist. Ich ziehe mich zurück. Vielleicht verstecke ich mich in einem Maulbeerbaum, wir sehen später. Mit dem Sündenfall, da kam nicht nur die Schuld, nein, da kam auch Angst, da kam Ohnmacht und Scham. Und die Scham ist auch ein Teil der gestörten Beziehung zu Gott. Die Scham ist ein Teil der gestörten Beziehung zu meinen Menschen um mich herum. Wenn ich mich öffentlich, wenn ich mit dem Eli unterwegs bin und er führt sich im Müller beim Geschenke-Einkaufen dermaßen auf und ich schäme mich in Grund und Boden, dass ich am liebsten verschwind im Erdboden, weil er keine Ahnung was macht. Macht er nicht, weil er sehr lieb ist, aber rein theoretisch. Dann treibt das einen Keil in unsere Beziehung. Weil offenbar lieb ich ihn anders, wenn er gewissen Sozialstandards, die ich von ihm erwarte, nicht erfüllt. Wenn er etwas Dummes sagt oder laut schreit oder nicht teilen möchte, dann passiert was in unserer Beziehung. Zachäus hatte zerrüttete Beziehungen. Er hatte zerrüttete Beziehungen zu Gott und zu den Menschen um ihn herum. Wir lesen gleich weiter. Aber, also, Zachäus, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war, die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Ich glaube, dass als Jesus da stand und Jesus sehen wollte und nicht durchkam, ich persönlich hätte einen Schmerz gehabt. In einer Gesellschaft, in der wir schauen, dass die Armen und die nichts sehen, nach vorne kommen. So war es auch damals. Die Kinder waren sicher vorne und die Kleineren und die Frauen, die Männer dahinter, ist doch ganz klar. Aber dieser Zachäus, ich hätte einen Schmerz gehabt an seiner Stelle. So ein tiefes und wieder nicht dabei. Und dieser Zachäus, er hätte weiterrennen können und unten stehen bleiben können. Aber wahrscheinlich würde er wieder nach hinten geschubst, ausgestoßen und verdrängt werden. Er hätte laut schreien können wie der Blinde oder hätte sich mit der Hilfe seiner Angestellten durchprügeln können durch die Masse. Nein, aber Zachäus wählt das Alleinsein. Und er klettert wie ein Kind auf diesen Baum als Erwachsener, der am Straßenrand steht. Und ich habe mich gefragt, noch bevor er klettert, was hatte er für eine Chance? Hat er einen Ausweg gesehen? Wo soll ich hin? Die Römer wollen mich nicht, die Juden wollen mich nicht. Ich bin Römer. Ich bin kein Römer, bin kein Jude. In dieser Scham und in diesem Gefühl, das dieser Zachäus hat, sucht er Jesus. Unbedingt sehen, begehren. Im Text steht, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Das ist das gleiche Wort wie trachtet nach dem Reich Gottes. Dieses Trachten, dieses Begehren, dieses sich Wünschen, dieser tiefe Herzenswunsch, den Zachäus hatte. Und vielleicht kennst du das. Du bist mit deinem Rucksack unterwegs, wo du alles Zeug dabei hast, irgendwie gezogen hin zu diesem Jesus, aber die Menge lässt es nicht zu oder du selbst lässt es nicht zu. Und wir verstecken uns auf einem Baum mit Gedanken, mit Zweifeln. Wir kommen nicht mehr durch in den Bereichen, in denen wir uns bewegen, mit den Themen, die uns umtreiben. Wir fühlen uns ausgegrenzt, selbst raus. Wir nehmen uns selbst raus. Es gibt eine negative Kulturentwicklung. Ich bewerte sie negativ. Wir versuchen uns überall anzupassen. Daraus. Wir kleben uns ganz viele Feigenblätter überall hin. wir kuratieren unser Auftreten. Dort bin ich so, in der Schule bin ich so, in der Arbeit bin ich so. Wir sind so beschäftigt, unser Image zu pflegen in der Gemeinde. Überall, wo wir sind. Ich kenne Schüler, die sagen, ich kann in die Schule keine Plastikbrotdose mitnehmen, weil dann bin ich bei den anderen unten durch. Weil wir sind nachhaltiger als Schule und da gibt es nur Metallbrotdosen. Ihr lacht vielleicht, aber es ist wahr. Ich kenne erwachsene Männer, die sagen, ich kann in der Arbeit nicht sagen, dass ich in Elternzeit gehen will, obwohl es mir tausend wichtig ist, weil dann bin ich im Büro unten durch. Ich kenne Eltern, die sagen, dass zu Hause alles super ist, obwohl die Familie an den Problemen der Kinder fast zerbricht. Nur damit das Bild nicht angekratzt ist. Im jeweiligen Kontext machen wir es wie Zachäus und wir klettern auf Maulbeerbäume. Manchmal ist es okay, um so ein bisschen Überblick zu haben und manchmal belastet es. Es belastet unsere Beziehung zu Gott, wenn wir es uns irgendwie eigen gemacht haben, nicht mehr vor ihn zu kommen. Es uns belastet die Beziehung untereinander, wenn wir das Gefühl haben, nicht mehr ganz echt zu sein, nur Teile zu zeigen, vielleicht eine Rolle zu spielen. Und so sitzen wir wie Zachäus in diesem Maulbeerbaum. Wir sitzen auf unseren Bäumen, in der Arbeit, wenn es ums Christsein geht, in der Gemeinde, wenn es um starke Zweifel geht. Könnt ihr euch erinnern an das letzte Gespräch in diesen Hallen, wo ihr gesagt habt, ich glaube, gerade Gott gibt es nicht? Haben wir diese Offenheit? Ich frage mich, wo bin ich noch authentisch? Wo bin ich echt? Wo bin ich ganz? Dazugehöre ich ohne Furcht? Habe ich einen Personenkreis, mit dem ich offen und ehrlich sein kann? Wo ich sagen kann, hey, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe Probleme mit meinen Arbeitskollegen. Ich habe ein Problem mit Geiz und Geld und ich gebe nicht gern. So oft verstecken wir uns aus Scham und berauben uns einer großen Chance und wir suchen nach Jesus, aber irgendwie versteckt in so einem Maulbeerbaum. Wir kreisen um ihn, wissen nicht recht, wie wir mit unserem Rucksack, mit all dem, was wir haben, zu ihm kommen. Aber vielleicht spüren wir einen Zug. Vielleicht wollen wir diesen Jesus unbedingt sehen. Und ich finde diesen folgenden Vers wunderschön. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf. Zachäus, komm schnell herunter. Ich muss heute in deinem Haus Gast sein. Ich kriege Gänsehaut, weil ich das so schön finde. Er nennt Zachäus beim Namen. Diese Wertschätzung, die er diesem Zachäus, diesem erwachsenen Mann, der da in diesem Baum sitzt, Maulbeerbäume waren super dicht bewachsen, er hat ihn irgendwie gesehen, er sieht diesen Mann, er sieht ihm gefühlt in die Augen und sagt, Zachäus, ich weiß, wer du bist. Und ich gebe dir diese besondere Stellung mittendrin in all diesen Leuten. Und dann sagt er, ich muss bei dir Gast sein. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Er muss zu Gast sein. Nicht Zachäus, ich möchte gern bei dir Gast sein. Zachäus, wie sieht's aus? Hast du heute Abend Zeit? Nein, es war Jesus' tiefstes Verlangen und er sagt, ich muss bei dir Gast sein. So sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr hat er Zachäus geliebt, dass er sagt, ich muss zu dir. Nicht nur am Kreuz, nicht nur das Kreuz hat er uns geschenkt, nein, auch das Leben, das Vorbild, das Gemeinschaft stiften, auch diese 30 Jahre, die wir lesen, er muss. Gottes Lösung für dieses Schamproblem des Zachäus ist das Leben Jesus selbst. Nicht nur der Tod Jesu. Jesus schenkt direkte Zuwendung. Wir lesen es im ganzen Evangelium, wir lesen es immer wieder, die Frau am Jakobsbrunnen, Zuwendung. Die besessene Maria Magdalena, das war Zuwendung Gottes. Die blutflüssige Frau, Zuwendung Jesus. Alle Leprakranken, alle Blinden, die Jesus geheilt hat, es war immer Zuwendung. Es war Ansehen. Es war ein Ehre herstellen, eine Zugehörigkeit erstellen, ein Würde geben. Jesus muss Gemeinschaft haben. Er will Gemeinschaft haben. Er klopft an, auch heute Morgen. Er steht hier und sagt, Niklas, ich muss. Es sehnt mich danach. Mein Auftrag, mein Anliegen, mein Wunsch. Ich muss mit dir Gemeinschaft haben. Und er sieht dich an, da wo du sitzt, in deinem kleinen Maulbeerbaum. Und ruft dich beim Namen und sagt, ey du, da oben, mit all den Themen, die dir schwerfallen. Mit dem, was du fühlst, mit der Angst, mit dieser Sache, die dir noch immer nicht funktioniert, nach so vielen Jahren Christsein. Dieser Stachel, der dir im Fleisch sitzt. Und wo du denkst, du bist zu klein und mit Römern verbündet. Und so kann ich nicht zu Jesus kommen. So kann ich nicht Teil von Gottes Plan sein. Nee, du, der du da sitzt mit all dem, ich sehe dich und ich will Gemeinschaft. Wenn etwas Zugehörigkeit vermittelt, dann das, was wir nächste Woche feiern, dass Gott auf diese Welt kommt. Was ist denn schöner und zeigt mehr unsere Würde und das, was wir in Jesus haben, wie dass Jesus zu uns kommt? Wenn das kein großes Umarmen ist, wenn was Wert vermittelt, dann dass Gott es für wert erachtet, für dich seinen Sohn zu geben. Wenn etwas Gemeinschaft vermittelt, dann dass Gott mit uns ist. Immanuel, das feiern wir. Gott ist mit uns. Das schafft Gemeinschaft. Der Gott, der Vollkommene, der Einzige, der Wahre, der kommt, um Gemeinschaft zu haben. Das ist Weihnachten. Ein Gott, der sagt, hier bin ich, bereit für Gemeinschaft. Und was mir auch unfassbar gut gefällt, ist das, was dann passiert. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und nahm Jesu voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben und wenn ich von jemand erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Nachdem diese Gemeinschaft vorbei ist, am Abend, als er ihn aufgenommen hat, Zachäus, da passiert etwas in Zachäus, was ihn einmal umdreht. Und ich bin fasziniert von dieser Radikalität. Er folgt Jesus so radikal nach. Diese Gemeinschaft hat eine dermaßen Veränderung auf Zachäus, dass er richtig federn lässt. Er zahlt die Hälfte an die Armen und das Vierfache an die, die er erpresst hat. Nach mosaischem Gesetz, also so wie es verlangt wäre, müsste er ein Fünftel von dem, was er erpresst hat, als Zinsen zurückgeben. Außer, wenn er richtig, richtig, richtig schlimm ist, die Schwerststrafe, dann gibt man ein Viertel. Das war gar nicht nötig. Es war das Äußerste, was im damaligen Rechtssystem dafür vorgesehen war. Es ist wie wenn einer sagt, auf Körperverletzung gibt es maximal 7 Jahre, ich habe dir einen Arm gebrochen, das gibt 3 Monate, aber ich nehme die 7 Jahre. So leid tut's mir. Und diese Radikalität, die finde ich ansteckend. Ich weiß nicht, wie viel er danach noch hatte. Ich finde es schön, wenn er nichts mehr hatte. Andere sagen, der hatte noch super viel, er war ja weiterhin Zöllner. Aber diese Radikalität, die passiert aus dieser Gemeinschaft mit Jesus. Da sagte Jesus zu Zachäus: Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn er fügte hinzu: Dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich möchte dich heute früh fragen: Was brauchst du, dass du nachher sagen kannst, mir und meinem Haus ist heute Rettung erfahren? Der heutige Tag, nicht nur das Schulden zurückzahlen, sagt Jesus, nee, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Es ist nicht dieser reine Vorgang des Schulden zurückzahlens und so ist man raus. Nein, das Suchen, die Bereitschaft zum gemeinsamen Essen, das Zurückzahlen, der heutige Tag. Wenn ich Feind Gottes wäre, wenn ich genau das gegenteilige Ziel verfolgen würde von dem, was Gott auf dieser Erde machen wird, dann würde ich versuchen, dass wir uns allein fühlen und ausgegrenzt, dass wir uns fremd fühlen, dass wir meinen, wir könnten mit dem, wie wir sind, mit dem, was wir gerade auf unserem Teller oder in unserem Rucksack haben, nicht zu Gott kommen, weil es peinlich ist oder unangenehm, dass wir uns niemanden anvertrauen könnten. Denn was sollen die Leute denken? So würde ich es machen. Aber Gott dreht es um. In 1. Samuel steht: Er erhebt den Geringen aus dem Staub, aus dem Kot erhöht er den Armen, damit er sie sitzen lasse unter den Fürsten und sie den Thron der Herrlichkeit erben lassen. Gott zeigt dir deinen Platz. Gott sagt: Ich nehme dich, du Geringer und Armer, du mit dem Schmerz und der Scham, der du dich nicht unter Leute traust, mit den Fragen, die du hast, der du nicht weißt, wohin. Und ich lasse dich sitzen unter den Fürsten und ich lasse dich erben den Thron der Herrlichkeit. Versteht ihr das? Den Thron der Herrlichkeit. Jesus sagt zu Zachäus: Als er ihm sagt, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht, denn er fügt hinzu: Dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Er gibt ihm die Stellung im Volk zurück. Das, was er so vermisst, diese Zugehörigkeit zum Volk Israel. Er sagt: Ey, du bist auch ein Sohn Abrahams. Und das Gleiche macht Jesus mit dir. Paulus schreibt in Epheser: Ihr seid also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Was braucht's, dass du heute sagen kannst: Mir und meinem Haus ist Rettung erfahren? Einen letzten Vers zum Abschied in Römer 5. Nochmal als Zuspruch für dich, der du da stehst mit all dem, was du hast. Durch ihn, also Jesus, haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Und Uwe, ich bitte dich nach vorne, ich bete noch mit uns, ihr dürft gerne aufstehen, weil ich möchte beten, dass wir uns dessen bewusst sind. Wenn Jesus uns einlädt und sagt: Du in diesem Baum, mit dir möchte ich Gemeinschaft haben, dann spricht er euch ein Bürgerrecht zu, ein einklagbares Bürgerrecht, ein Recht auf ein Erbe im Himmel. auf seine Herrlichkeit, an ihr Anteil zu haben, die alles austreibt. Die tiefste Annahme, die wir haben können. Und dafür bete ich, großer Gott, dass deine Herrlichkeit sichtbar wird in uns, in unseren Köpfen. Dass sie all das vertreibt, wo wir uns schämen, wo wir uns ungenügend fühlen. Wo wir nicht wissen, wohin damit. Und ich danke dir, dass wir wissen, dass wir zu dir kommen dürfen mit dem, was wir haben. Ich danke dir, dass du uns liebst mit unserem ganzen Rucksack, aber du uns hilfst, diesen Rucksack auszuziehen. Und ich bete, ja, großer Gott, dass du sichtbar wirst und dass heute Rucksäcke abgelegt werden dürfen und dass wir runtersteigen dürfen vom Maulbeerbaum und in deine Arme laufen dürfen. So bitte ich dich, großer Gott, zeig du dich uns in dieser Weihnachtszeit, wenn du jetzt kommst, wenn du präsent bist auf dieser Welt, wo wir daran denken dürfen, dass du kamst. Zeig dich uns. Amen.